Jetzt kommt auch noch ein kleiner besonderer Höhepunkt, wie ich meine, denn wir haben uns zum Abschluss des heutigen Kongresstages mit Arvid Fuchs noch einen ganz besonderen Referenten eingeladen, der aufgrund seiner vielen Expeditionen einen ganz eigenen und viel direkteren Blick auf die Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel hat. Herr Fuchs absolvierte eine Ausbildung bei der Handelsmarine, bevor ein Studium der Schiffsbetriebstechnik an der FH Flensburg aufnahm. Einer breiten Öffentlichkeit wurde Herr Fuchs bekannt als Leiter zahlreicher Expeditionen, insbesondere in arktische Gebiete. 1979 reiste er erstmals an die Westküste Grönlands. 1983 überquerte Herr Fuchs das grönländische Inlandeis. 1989 gelangte er als erster Deutscher mit einer internationalen Expedition Icewalk zu Fuß zum Nordpol. Im selben Jahr führte eine weitere Expedition zusammen mit Reinhold Messmer ihn zum Südpol. Und damit erreichte Herr Fuchs 1989 als erster Mensch beide Pole innerhalb eines Jahres zu Fuß. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf Arvid Fuchs.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Mattner. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es gehört, ich habe einen Großteil meines Lebens in der Wildnis, in den kalten Regionen unseres Planeten zugebracht. Und wenn mir jemand vor 30 Jahren erzählt hätte, dass wir Menschen das Klima ändern, dann hätte ich wahrscheinlich ein wenig nachsichtig geschmunzelt und hätte gesagt, wer sind wir Menschen, als dass wir das Klima verändern können. Vielleicht hätte ich auch genau noch so reagiert, wenn es erst vor 10 oder 15 Jahren jemand zu mir gesagt hätte, so unwahrscheinlich hätte ich diesen Umstand gehalten. Inzwischen wissen wir leider, dass wir Menschen es nicht nur können, sondern dass wir Menschen es bereits tun. Und spätestens seit die Erkenntnisse, seit der Bericht des letzten IPCC-Reports des UN-Weltklimarats auf dem Tisch liegen, wissen wir auch definitiv, dass wir es so tun. Und immer noch flammen diese Diskussionen auf, ob das denn anthropogenen Ursprungs sei oder einer Laune der Natur entspringe, also ob wir Menschen denn wirklich die Ursache sind. Und ein wenig habe ich immer wieder das Gefühl, dass man sich an denen bewussten Strohhalm klammert und sagt, na, das hat es doch alles schon in der Erdgeschichte gegeben und das wird doch jetzt nur von den Medien hochgekocht. Das ist doch alles gar nicht so schlimm, wie es dargestellt ist. Was machen denn auch schon ein paar Grad Temperaturunterschied aus? Insofern bin ich also auch nicht ganz bei dieser Sache. Wir wissen ja, dass es so ist. Die Fakten liegen auf dem Tisch und man kann die Frage stellen, warum leisten wir uns eine teure Wissenschaft, wenn wir denn diesen Ergebnissen dieser wissenschaftlichen Untersuchung nicht Glauben schenken wollen. Und insofern bin ich also auch nicht ganz bei dieser Argumentation, dass man die Kirche in dem Dorf lassen soll und dass man doch ein wenig auch zufrieden sein soll. Dass man doch ein wenig zufrieden sein soll mit dem Erreichten. Wir haben überhaupt keinen Grund, zufrieden zu sein mit dem Erreichten. Wir stehen wirklich gerade erst am Anfang dessen, was geschafft werden muss, meine Damen und Herren. Wir müssen es als eine gewaltige Herausforderung ansehen. Ansonsten haben wir wirklich ein großes Problem und insofern kann man sich also mit dem Status quo, wie es jetzt ist, noch nicht zufrieden sein. Ich erwarte einfach auch und ich verfalle wirklich nicht, das liegt auch einfach ein bisschen an meiner Biografie und an dem Umgang mit der Natur, wie ich ihn über viele Jahre hinweg gepflegt habe, die Natur, sich mit ihr zu arrangieren und ich kann das eigentlich nur diese Expedition machen mit einer gewissen Form des Pioniergeistes und diesen Pioniergeist, den wünsche ich mir auch wirklich auf breiter gesellschaftlicher Ebene. Wir haben ein Problem, wir müssen dieses Problem lösen und die positive Nachricht des IPCC-Reports ist ja der, dass wir dieses Problem lösen können. Wir haben es ja auch bereits am heutigen Tag gehört, dass es ja eben diese ganzen Technologien weitestgehend eben gibt und dass wir dieses Problem auch angehen können. Und ich möchte auch noch einmal aufgreifen, dass es nicht damit getan ist, zu sagen, also wir machen ja schon was, aber solange all die anderen Länder nichts machen, wenn in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht, ja Gott, dann nützt es ja alles nichts, wenn wir als eine von der Erdbevölkerung gesehen Minderheit auch versuchen, uns hier zu retten und etwas zu machen. Man muss einmal vor Augen halten, dass hier bei dem Klimawandel wirklich auch das Verursacherprinzip gilt, meine Damen und Herren. Um ein Beispiel zu nennen, die Vereinigten Staaten von Amerika stellen etwa 4 bis 5% der Weltbevölkerung dar, aber emittieren etwa 25% der gesamten weltweiten CO2-Emission. Da muss man angreifen. Und dann ist eben wirklich, wenn man sagt, also Indien oder China muss auch erst mal nachziehen, wir Europäer haben emittieren etwa zehnmal so viel pro Kopf, wie das derzeit ein Inder tut. Also insofern müssen wir uns sehr wohl an die eigene Nase fassen und zunächst einmal unser eigenes Problem lösen, bevor wir also dieses Problem delegieren können und sagen, die anderen müssen etwas entsprechend nachtun. Ich habe eben viele Expeditionen in den arktischen, also in den Nordpolarraum unternommen. Und immer wieder, wenn die Frage nach diesem Klimawandel kommt, wenn man hört, es geht hier um 2 Grad, um 3 Grad, dann ist es nur nachvollziehbar, dass viele Menschen, die hier leben, es nicht so richtig realisieren können, dass 2 oder 3 Grad Klimaerwärmung solch kolossale Auswirkungen haben können. Und man versucht dem Ganzen ja auch immer etwas Positives abzugewinnen, in dem Sinne, dass fördert den Tourismus und im Grunde genommen ist es doch ganz schön, wenn wir schöne warme Sommer haben und dass es vielleicht ein bisschen mehr regnet oder stürmt, da wird man mit umgehen können. Aber Klimawandel darf man einfach auch nicht regional betrachten, nicht nur auf das deutsche Umland betrachten, sondern es ist für wahr ein globales Problem. Und hier offenbart sich eben auch eine Gesamtverantwortung, die wir für diesen Planeten tragen, gerade als eine hochentwickelte Industrienation. Und es bietet ja auch, und das ist das, was Herr Dr. Töpfer ja auch sagte, Chancen gerade im ökonomischen Bereich, die gilt es zu nutzen. Denn ich glaube auch, dass gerade über die Ökonomie dieses Problem zu lösen ist. Wenn Sie einmal auf diese Karte sehen, meine Damen und Herren, dann ist das eine zugegebenermaßen ungewöhnliche Perspektive. Sie blicken genau auf den Nordpol, der ja nicht, wie mancherorts angenommen wird, irgendwo auf einem Festlandsockel liegt, sondern inmitten eines Ozeanes. Und eingeblendet darein sehen Sie eben auch die Bundesrepublik Deutschland. Nur um Ihnen einmal einen Flächenvergleich, einen Größenvergleich zu bieten, was für ein riesiges Areal ist, wenn wir uns darüber unterhalten, was im arktischen Raum passiert. Die Arktis erwärmt sich derzeit etwa doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und deshalb kann man sagen, ist die Arktis so eine Art Frühwarnsystem. Dort passiert es zugegebenermaßen zuallererst. Aber mit ein wenig Verzögerung wird es uns auch erreichen. Und wenn man sagt, das Eis schmilzt dort oben, dann hört man auch immer wieder, so what, was soll es denn, ein bisschen mehr Eis oder weniger, das wird schon nicht die Welt aus den Fugen bringen. Aber dieses Eis ist ein wichtiges Regulativ, nun ist es gerade weggeschmolzen vom Monitor, dieses Eis ist ein wichtiges Regulativ, weil man hat diesem Bild, wie es hier ist, entnommen, dass es ja wie so ein überdimensionierter Parabolspiegel wirkt. Das heißt, ein Großteil der Sonnenenergie, die auf das Land abgestrahlt wird, wird reflektiert. Vom Abstrahlungsvermögen der Erdoberfläche spricht man vom Albedo. Und nun wissen wir aus der Schule, dass dunkle Flächen Sonnenenergie Wärme absorbieren. Und wenn man wie auf diesem Bild sieht, dass das Eis immer sich weiter zurückzieht, dann hat man dunkle Flächen, das Land, das Meer, das absorbiert einen Großteil der Sonnenenergie. Und diese Grafik, die Sie hier sehen, meine Damen und Herren, zeigt einmal dieses Phänomen, was dort derzeit in der Arktis gerade abläuft. Die Sonnenenergie prallt auf das Eis und wird zu einem großen Teil reflektiert. Aber nun wird immer weniger Eis dort oben zur Reflexion zur Verfügung stehen. Dieser Spiegel letztendlich, der die Sonnenenergie reflektiert, er ist im wahrsten Sinne des Wortes zerbrochen. Und damit wird ein viel größeres Maß an Sonnenenergie aufgenommen, absorbiert. Und damit gibt es immer weniger Eis. Und das ist so diese Kettenreaktion, auch dieser Teufelskreis, in dem man dort oben steckt, dass dieser Prozess so rasant geht und dass das Eis sich immer weiter zurückzieht. Und wie schnell das geht, das möchte ich Ihnen hier auch anhand einiger Grafiken zeigen. Diese Grafiken sind aufgrund von Satellitenaufnahmen von der Universität Bremen erstellt worden, vom Institut für Umweltphysik. Und man sieht hier Januar, mitten im Winter, den arktischen Raum. Sie sehen Skandinavien, Spitzbergen und ein Teil von Grönland. Und nun schauen Sie mal, wie im Januar, wo es polare Nacht herrscht, wo es besonders kalt ist, im Januar 2004 zieht sich das Eis zurück. Im Januar 2005 zieht sich das Eis weiter zurück. Und so sah es im Januar 2006 aus. Offenkundiger wird es noch, wenn man sich den Monat ansieht, der die geringste Eisausdehnung hat. Das ist nämlich der September. Und hier sehen Sie eine Karte der Eisausdehnung vom Arktischen Ozean im September 2003. Im September 2007, der bisher als das absolute Minimumrekord dargestellt wurde, sah es so aus. Es ist die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland an Eis dort fortgeschmolzen. Und hier haben Sie noch eine aktuelle Karte vom September 2008. Wir haben noch den ganzen Monat Zeit, um die Entwicklung weiter zu verfolgen. Und inzwischen zeichnet sich ab, dass der September 2008 sehr, sehr eng verbunden ist mit dem September 2007, also dem absoluten Rekordjahr bisher, wenn dieses Jahr nicht sogar einen neuen Minimumreport aufstellt. Ich erwähnte den IPCC-Report, wo ja all diese Modellrechnungen mit bemüht worden sind. Und wenn man diese Welle dort sieht, dann zeigt das die optimistischen Schätzungen, wie die Eisschmelze ablaufen wird, und die untere Kante, die pessimistische Einschätzung. Das ist ja erst im vergangenen Jahr gewesen, meine Damen und Herren. Und die Realität sieht so aus. Wir haben bereits im Jahre 2007 den Status erreicht, den der IPCC-Report vom vergangenen Jahr für das Jahr 2040 prognostiziert hat. Und die Tendenz geht weiter, und man muss dabei ja auch immer noch berücksichtigen, dass bei all diesen ganzen Berichten Grönland zum Beispiel gar nicht stattfindet, weil man gar nicht weiß, wie Grönland aufgrund des Klimawandels reagieren wird. Es gibt dort große Unsicherheiten. Also wenn von einer Erhöhung des Meeresspiegels geredet wird und man sagt, eingetauchtes Eis, das würde ja nicht wesentlich zur Erhöhung des Meeresspiegels beitragen, dann ist das physikalisch sicherlich richtig, bloß sachlich insofern nicht stimmig, weil Grönland, wie gesagt, in diesem ganzen IPCC-Report keine Berücksichtigung findet. Eis wird dünner, wie diese Grafik auch zeigt. Die Schmelzwasserseen, die auf dem Eis liegen, die bewirken, dass dieses Eis brüchiger wird. Und früher hat man davon gesprochen, dass man mehrjähriges Eis auf dem Ozean hatte im arktischen Raum. Dieses mehrjährige Eis, was massiv, solide war und das auch Sommer überdauert hat, ist fast vollständig verschwunden. Heute haben wir nur noch mürbes Eis. Der Permafrostboden in diesen Bereichen taut auf, meine Damen und Herren. Auch das ein Phänomen des Klimawandels. Und daran sieht man, dass einige Grade Klimaerwärmung sehr wohl etwas bewirken. Der Permafrostboden ist ja auch sozusagen das Fundament gewesen, auf dem die indigenen Völker, die dort oben leben, ja seit Jahrtausenden gesiedelt haben. Und wir selbst haben einen Ort, Barrow, im Norden Alaskas besucht. Das ist im Jahr 93 gewesen. Da schien die Welt noch in Ordnung zu sein. 10 Jahre später sah es dort so aus. Heute hat es sich noch weiter verändert. Einige Jahre später, man betreibt dort Küstenschutz. Und wenn man sieht, wie die Häuser an der Abbruchkante stehen, und wenn man dann die Menschen dort anspricht, was ihr denn da macht, dann gucken die einen ganz entgeistert an und sagen, ja, wisst ihr denn nicht, das sind die Folgen des Klimawandels. Für die ist der Klimawandel in der Lebenswirklichkeit längst angekommen, meine Damen und Herren. Und für ein Volk, dessen Kultur auf Kälte baut, ist dieses Thema Klimawandel zu einem Menschenrechtsthema geworden. Ihre Grundlage wird dort zerstört. Das Leben ist anders geworden, es ist gefährlicher geworden, weil sie nicht mehr aufs Eis hinausgehen können, um zu jagen, wie sie es früher getan haben. Sie geraten in dünnes Eis, wir brechen durch das Eis hindurch. Und das sind nicht nur eine Handvoll Eskimos, wie immer nur gesagt haben. Nördlich des Polarkreises leben etwa 2 Millionen Menschen. Und davon sind etwa 500.000 bis 600.000 Menschen indigene Völker, wie man hier auf dieser Karte sieht in ihrer Verteilung. Also es ist hier doch eine große Population, die aber zugegebenermaßen eben keine Lobby haben, weil es ja eigenständige Völker und Nationen sind. Und da wird dann eben sehr schnell über die Belange und über die Interessen dieser Menschen hinweg regiert. Die Inuit, dieser alten Damen, die Sie hier sehen, sie sprechen nicht einmal Englisch, sie sprechen ihr Inuktitut und sie haben auch kein Internet. Sie haben auch kein Fernsehen und sie haben auch keine Tageszeitung. Dennoch verfolgen sie diesen Klimawandel. Aber sie werden natürlich auch nicht gehört. Und insofern fällt es gerade diesen Naturvölkern sehr, sehr schwer, eine Lobby aufzubauen und sich Gehör zu verschaffen auf großen internationalen Konferenzen, wo es um ihre Zukunft geht. Aber wir sollten das Problem nicht kleinreden und so tun, als würde es wirklich nur diese Völker betreffen. Nein. Das, was ich eingangs sagte, gilt, es wird uns alle einholen. Und es ist in der Tat ein globales Problem. Und wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Und auch wenn wir vielleicht die Deiche ein wenig höher bauen können und irgendwie reich genug sind als Nation, darauf zu reagieren, was sollen bitte sehr Menschen in Bangladesch tun? Was sollen die Populationen der Südseeinseln tun und andere Regionen mehr, die nicht diese Möglichkeiten haben? Wir können uns vor dieser Entwicklung nicht verschließen und wir müssen hier wirklich globale Verantwortung übernehmen und sie auch leben in ganzer Konsequenz. Das Artensterben geht einher. Jeden Tag verschwinden auf dieser Erde 150 Arten. In der Regel Pflanzen, aber auch viele Tiere. Und der Eisbär, er ist ja so zu einer Art Symbolfigur geworden, meine Damen und Herren. Knut im Berliner Zoo und andere Eisbären mehr sind so zum Maskottchen und sicherlich auch zur Symbolfigur geworden. Aber das sind ja nicht nur die Eisbären. Die sind tatsächlich mittlerweile in einer prekären Lage, weil sie ihr Leben, ihre Nahrung eben im Packeis finden, das immer weniger wird und damit die Robben auch immer weniger werden. Es ist der Eisbär, der am Ende der Nahrungskette steht. Aber auf dem Weg dorthin gibt es etliche Arten, die genauso wie er in ihrem Bestand bedroht sind. Und es kann nicht unser Interesse sein, dass unsere Erde ärmer an Artenvielfalt wird. Wir müssen sie erhalten, weil einfach ein Großteil des Reichtums unserer Erde auf der Artenvielfalt beruht. So ist es kein exklusives Hobby oder nice to have, wenn man einfach viele verschiedene bunte Arten hat, sondern es ist unser Erbe, was wir auch zu erhalten haben, zum Wohle uns nachfolgender Generationen. Wenn man dort oben ist und man sieht, dass das Eis schwindet, dann findet man plötzlich in irgendeiner entlegenen Bucht, wo niemand ansonsten wohnt, außer einige alten Hütten aus der Walfangzeit, ein Bohrschiff verankert. Natürlich ist man dort bereits sozusagen in den Startlöchern, um dort nach dem Öl zu bohren. Man vermutet, dass ein Viertel der noch vorhandenen fossilen Brennstoffe dort eben im arktischen Ozean lagert. Da möchte man ran. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, ganz klar. Also man ist sofort bereit zu investieren und dort irgendetwas zu unternehmen. Das hat ja auch eine politische Brisanz, wie man erahnen kann, um an das Öl heranzukommen, das wir dann anschließend wieder durch den Schornstein verfeuern und verbrennen und damit letztendlich einer anderen Verwendung ja entziehen. Ich glaube, die nachfolgenden Generationen werden sich bei uns noch sehr herzlich bedanken, was wir mit dem Rohstoff Erdöl, der für viele wichtige andere Dinge mehr verwendet werden kann, gemacht haben. Wir haben ihn verfeuert und nichts anderes. Das ist so eine Steinzeitmentalität. Die Russen haben im letzten Jahr in einer spektakulären Aktion am Nordpol eine Flagge in 4000 Metern Tiefe verankert. Das macht man nicht aus Jux und Dollerei. Das ist diese Goldgräberstimmung, die dort oben herrscht. Man steckt seinen Claim ab, meine Damen und Herren. Blicke in die Nordwestpassage, die Nordostpassage, jene legendären Routen, die in diesem Sommer zum ersten Mal komplett eisfrei sind. Beide zeitgleich, diese Aufnahmen sind 2004 gemacht worden.
vor 4 Jahren in der Nordwestpassage. Wir sind dort ebenfalls mit einem Schiff unterwegs gewesen. Wir mussten sogar noch überwintern, weil es so viel Eis gab. Und damals hieß es, naja, so mit dem Klimawandel, so schnell wird es schon nicht kommen. 2005 war die Situation eine völlig andere. 2006 hätten sie problemlos durchfahren können. Und 2007 war im Grunde genommen die Passage komplett eisfrei, so wie das in diesem Jahr auch der Fall ist. Es gibt einen großen Bedarf an Forschungsarbeiten, an Forschungsprojekten, die dort durchgeführt werden müssen. Auch wir beteiligen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten mit daran, indem wir Wissenschaftler mitnehmen auf Expeditionen, um dieses Wissen zu mehren. Es gibt das internationale Polare Jahr, wo die internationale Forschungsgemeinschaft aktiv geworden ist unter Einbindung vieler Staaten, die sich dabei engagieren. Wir müssen diese Erkenntnis mehren, aber wir müssen die Erkenntnisse aus dieser wissenschaftlichen Arbeit auch in unsere alltägliche Arbeit mit einfließen lassen, sonst fruchtet es alles nicht, sonst ist diese Wissenschaft wirklich ein exklusives Hobby, was man sich anschaut und womit man sich mit schmückt, aber es hilft nicht. Zum Schluss noch einige kurze Beispiele, wie etwa hier. Ein Schelfeis, ein schwimmender Gletscher, der etwa 100 Quadratkilometer groß ist. Wir haben ihn 2006 während einer Expedition gesucht und haben uns gewundert, dass er nicht da war. 2002 sah es so aus, 2006 war dieser Gletscher verschwunden. Und so geht es immer weiter. Man kann hier wirklich eine Reihe von Beispielen anführen. Hier Bruchstücke von diesem Schelfeis, was sich aufgelöst hat. Gerade unlängst haben sich weitere Schelfeise aufgelöst. Das größte der nördlichsten Hemisphäre, das Wortan-Schelfeis. Bruchstücke von der Größe der Insel Amrum driften jetzt Richtung Süden und lösen sich auf. Es gibt so viele alarmierende Hinweise und es bleibt festzuhalten, meine Damen und Herren, wie bei diesem Gletscher, das ist vor 10 Jahren aufgenommen worden, schauen Sie ihn sich an, so sieht er heute aus, 10 Jahre später. Ich könnte endlos Beispiele weiterführen, aber ich will es dabei belassen. Ich möchte nur einfach noch einmal abschließend sagen, meine Damen und Herren, dass der Nordpol gar nicht so weit weg ist. Er ist ein paar Flugstunden weg und dann ist man da. Und die Auswirkungen dieses Szenarios, was man dort oben wird, wird immer weiter auch nach Süden gehen. Ich bin, weiß Gott, kein Anhänger von irgendwelchen Katastrophenszenarien nach dem Motto, morgen geht die Welt unter. Aber es ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Problem. Und ich glaube, hier an irgendwelchen Dingen herum zu manipulieren, kleinmütig zu sein, führt zu nichts. Wir müssen wirklich unseren Mut zusammennehmen und wir müssen richtiges Engagement zeigen. Dann können wir das Problem auch lösen und ich bin zuversichtlich, dass uns das dann auch gelingen wird. Ich darf mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.